schon eingeschaltet, ja. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind, trotz nicht so schönem Wetter. Aber umso schöner ist es hier drin, trocken und warm. Herzlich willkommen. Am Anfang unserer Bibelstunde nenne ich Ihnen den Wochenspruch für diese Woche. Sie haben ihn bestimmt schon gelesen oder gehört. Heute ist Bibelsonntag, immer am letzten Sonntag im Januar. Und Sie werden nachher merken, dass mein Thema dazu passt, zum Bibelsonntag, obwohl mir dieser besondere Sonntag bei meiner Vorbereitung gar nicht bewusst war. Also der Wochenspruch, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, Hebräer 3, 15. Und dazu singen wir jetzt das kurze Lied, das unter der Nummer 104 steht, Herr, dein Wort, die edle Gabe. 104.
Sonntag, Gottes Wort. Wir haben darin einen großen Schatz, einen großen Reichtum. Das haben wir jetzt schon gesungen. Und da gehört natürlich auch der Psalm 119 dazu. Ein Loblied auf das Wort Gottes. Ich lese einige Verse daraus, den ersten Vers nach einer anderen Übersetzung und dann nach Luther. Glücklich sind, die auf alles achten, was in seinem Wort bezeugt ist, die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die auf Gottes Wegen gehen. Ich freue mich über den Weg, den deine Mahnungen zeigen, wie über großen Reichtum. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Dein Wort macht mich klug. Siehe, ich liebe deine Befehle, Herr, erquicke mich nach deiner Gnade. Dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich liebe deine Befehle, erquicke mich nach deinem Wort, nach deiner Gnade. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Das können wir auch singen. Sie finden das Lied hier an der Leinwand.
Da bleibt uns ja nur das Danken für dieses Wort und das Bitten, dass der Herr seinen Segen jetzt darauf legt, wenn wir auf sein Wort hören. Wir beten. Lieber Herr, danke für die Kraft deines Wortes. Danke für den Trost in deinem Wort, für die Wegweisung. Und Herr, es könnte noch so viel aufgezählt werden. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir dein Wort kennen, dass wir es haben, dass es uns auch niemand verbietet, dein Wort zu lesen, dein Wort zu lieben. Wir danken dir, Herr, und wir danken dir auch für diese Stunde, in der es um dein Wort geht. Danke, Herr, dass du es uns aufschließen willst, dass du es uns wichtig machen willst, jedem so, wie er es gerade braucht. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Ein ungläubiger Mann, Peng. Bräuchte ich schon der Wäscheleine, aber. Also, ein ungläubiger Mann sagte, es gibt eine Befürchtung, die mir alles Vergnügen meines Lebens verdirbt. Ich wiederhole den Satz. Ein ungläubiger Mann sagt, es gibt eine Befürchtung, die mir alles Vergnügen meines Lebens verdirbt. Und das wäre, fragte sein Freund. Und der andere antwortete, ich fürchte, die Bibel ist wahr. Ich fürchte, die Bibel ist wahr. Nun, wenn der Mann diese Aussage hier in unserem Saal machen würde, er bekäme ganz gewiss eine vielstimmige Antwort. Sie ist wahr. Sollten wir das einmal miteinander sagen, auch wenn es vielleicht niemand unter uns bezweifelt, dass wir es jetzt miteinander sagen, die ganze Bibel ist wahr.
Die ganze Bibel ist wahr.
Das ist ja eine Aussage, die viel mit unserem Leben zu tun hat. Was wir da jetzt eben gesagt haben, wird auch deutlich an dem Text, den ich nun lese, aus 2. Timotheus 3, die Verse 14 bis 17. Ich habe die Elberfelder Übersetzung heute dabei. Paulus schreibt an Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Haben Sie es gemerkt? Paulus spricht hier sehr persönlich mit seinem Mitarbeiter Timotheus. Und weil diese Sätze im Wort Gottes stehen, spricht er so auch mit uns. Heute Nachmittag. Aber nicht nur Paulus redet hier, sondern der lebendige Gott, denn die Bibel ist Gottes Wort. Und dieser Gott, ich habe heute Morgen noch mal gestaunt, dieser große, allmächtige, wunderbare Gott möchte mit uns ganz persönlich reden. Das ist ihm wichtig, auch heute Nachmittag. Ein erster Gedanke zu einem ersten Teil, ein dringender Rat, nicht nur für Timotheus. Und wenn ich sage, nicht nur für Timotheus, dann wissen Sie, dass ich meine, ein dringender Rat auch für uns. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir vertraut ist, da du ja weißt, von wem du es gelernt hast. Timotheus, bleibe. Und unser Herr sagt uns heute Nachmittag durch diesen Text, bleibe. Mein Konfirmator hat mir diesen Vers in das Neue Testament geschrieben, das ich von ihm zur Konfirmation bekommen habe. Ja, dachte ich damals, er hat mich unterwiesen. Also ich weiß, von wem ich es gelernt habe. Sein Unterricht war für mich sehr wichtig. Aber dieser Pfarrer hat dabei bestimmt nicht nur an sich gedacht, sondern an alle anderen, die mir auch das Wort Gottes gesagt haben und für die ich auch immer wieder danke. Ich denke, dass Sie das auch immer wieder tun. Danken für die, die Ihnen vielleicht von Kindheit an das Wort Gottes gesagt haben. Was haben die uns für einen Dienst getan? Der erste Vers in unserem Kapitel hat viel mit dem Rat des Paulus zu tun. Oder ich kann es andersrum sagen, der Rat des Paulus hat viel zu tun mit dem ersten Vers in unserem Kapitel. Da heißt es, das sollst du wissen, dass in den letzten Zeiten schwere Zeiten kommen werden. Das ist ein Wort, das doch sehr auch in unsere Zeit hineinspricht. Und dann der Rat des Paulus an seinen Mitarbeiter und der Rat Gottes für uns wegen dieser Aussichten, schwere Zeiten werden kommen. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Also Paulus redet nicht von Resignation, sondern eindeutig dagegen. Nicht vom Aufgeben spricht er, gerade weil Zeiten kommen, die nicht leicht sein werden. Und wie viele Christen haben es in unserer Zeit schon schwer, sehr schwer. Und Paulus sagt, du aber bleibe. Du aber, was will er damit sagen? Er sagt damit, du kannst bleiben. Denn wer zu Gott gehört, von ihm die Kraft zum Leben empfängt, der muss nicht aufgeben, auch wenn andere es tun. Er kann gegen den Strom schwimmen. Er ist von seinem Herrn dafür ausgerüstet. Also wir können bleiben. Das ist keine Überforderung, ausgerüstet zu bleiben. Du aber bleibe. Timotheus hat ja viel von Paulus gelernt. Schon bei dessen ersten Besuch in seiner Heimatstadt Lystra hat er von ihm das Evangelium gehört. Und als er dann später Begleiter und Mitarbeiter des Apostels war und ihn aus nächster Nähe erlebte, da hat er die Echtheit des Glaubens gesehen. Er wusste, Paulus, und er hat es ja miterlebt, Paulus hat viel Schweres erlebt, viele schwierige Lagen. Und das hat dem Timotheus geholfen zu bleiben, weil Paulus in allem Schweren echt war, gelebt hat, was er glaubte. Also was Timotheus gelernt hat, Das hat er von einem bewährten Christen gelernt und darum kann er bleiben und darum wird er bleiben. Er hat keinerlei Zweifel an der Echtheit dessen, was Paulus lehrte. Es war Gottes Wort und Paulus Leben hat das unterstrichen. Das komme ich nachher noch drauf, wie wichtig es ist, dass das Leben das unterstreicht, was wir wissen. Halte fest und lebe, was du bist und lebe, was du weißt. Ich habe gedacht an dieser Stelle, wo es um das Bleiben geht, um das Festhalten, könnten wir doch ein Lied nicht singen, sondern miteinander lesen. Und zwar das Lied unter der Nummer 277 und es als Gebet lesen. Nun kann ich keinem befehlen, dass er das beten muss. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Aber wer es jetzt von ganzem Herzen mitbeten kann. Und mir ist noch aufgefallen, da heißt es ja nicht, bei dir, Jesus, bleibe ich. Sondern bei dir, Jesus, will ich bleiben. Und dann gibt er das, was dazu nötig ist. Wir lesen die Strophen 1 bis 4 miteinander. Das ist die Nummer 277. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft. Wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Könnt ich's irgend besser haben, als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit. Könnt ich je getroster werden, als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist. Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut? Sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab? Sollt ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich, so in Freude wie im Leid. Bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt. Denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. Paulus spricht an unserer Bibelstelle die Kindheit des Timotheus an, weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Es geht in einem zweiten Teil um diese Zeit im Leben des Timotheus. Dazu lese ich noch aus 2. Timotheus 1, Vers 5. Da wird das Elternhaus des Timotheus angesprochen. Und da heißt es, ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Möchte ich Ihnen noch was dazu lesen? Unter der Tür fiel es der Petra ein, dass sie heute eine Bibel mit in die Schule bringen sollte. Hastig greift sie sich eine aus dem Regal und im Laufen zur Tür fragt sie, Papa, ist hier richtig alles drin? Erstes und zweites Programm? Dass die junge Dame die Bibel aus dem Regal nehmen konnte, deutet darauf hin, dass es sich um ein christliches Elternhaus handelte. Es bleibt aber die bedenkenswerte Frage, von welchem Alter an ein Kind aus christlichem Haus wissen sollte, wie sich die beiden Teile der Bibel nennen. Oder braucht man heute für den Konsum von ARD und ZDF so viel Zeit, dass für das Programm Gottes kein Raum mehr ist? Ich komme zu meinem zweiten Teil. Ich sagte, es geht um Kindheit und Jugend des Timotheus, den Paulus ja in unserem Bibeltext so persönlich anspricht und wo er auch Bezug nimmt auf Kindheit und Jugendzeit. Also Geschenk und Herausforderung. Zuerst das Geschenk. Timotheus erlebte eine umbetete Kindheit. Paulus kannte die Familie des Timotheus und er sagt, ein ungeheuchelter, also ein echter Glaube hat in deiner Großmutter und deiner Mutter gewohnt. Was für eine wunderschöne Aussage. Wahrscheinlich sind diese beiden Frauen erst durch Paulus zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, aber als fromme Jüdinnen haben sie auch davor schon gebetet. Paulus will hier dem Timotheus sagen, was für ein Segen, dass du in deiner Kindheit und auch noch in der Jugendzeit diese Frauen erlebt hast. Und zwar nicht mit Abstand, sondern aus nächster Nähe. Du hast sie in deinem Zuhause erlebt. Nun ist das ja so ein Punkt. Zuhause ist der Mensch und gerade auch der fromme Mensch manchmal anders als draußen oder als in der Gemeinde. Bei diesen beiden Frauen war das scheinbar nicht so. Paulus nennt ihren Glauben einen echten Glauben. Glaube lässt sich ja einfach nicht vererben. Sie konnten ihren Glauben nicht vererben an Timotheus, aber vorleben. Da gibt es ja ein Büchlein von Peter Strauch mit dem Titel Von der Sehnsucht, echt zu sein. Ist Ihnen das etwas Bekanntes, diese Sehnsucht, echt zu sein? Sind wir echte Christen? Vor allem in unseren Familien, in denen wir leben? Sind wir echt? Die Echtheit zeigt sich in der Übereinstimmung von dem, was man weiß, und wir wissen unendlich viel, und dem, was man lebt. Wir wissen viel von den Dingen des Glaubens, und je mehr wir wissen, umso größer ist die Gefahr, dass es nicht gelebt wird. Peter Strauch sagt dann, ich habe mich hier gefragt, wie sieht mein Herr mich und meinen Glauben? Sieht er einen lebendigen, echten Glauben oder viel Angelerntes, dass ich nicht lebe? Riskieren wir das doch immer wieder mal, unseren Herrn zu fragen, Herr, wie siehst du meinen Glauben? Wie siehst du mein Leben in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz? Sag mir, wie du es siehst. Noch etwas zu den Müttern, weil Paulus von der Mutter und Großmutter des Timotheus schreibt. Da hieß es in einem früheren Heft unseres BLZ, also heute Zeit mit Gott, eine Mutter sollte nie ohne ihre Bibel sein. Lege sie dir aufgeschlagen in die Küche, auf den Nähtisch, nimm sie mit in die Waschküche, auf die Reise und an dein Bett. Das heißt nun nicht, dass man statt Waschen die Bibel liest oder statt Kochen die Bibel liest, so nicht, aber dass sie in Reichweite ist, dass sie mitgeht durch den Tag, das Wort Gottes mitgeht. Das wirkt sich aus in der Familie. Ein Pädagoge sprach zu dem Thema Kinder brauchen Zukunft. Ich kann jetzt nur wenige Sätze davon weitergeben, aber die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil Sie ja auch Eltern und Großeltern und einfach Familienangehörige sind. Zwei Punkte nenne ich zu dem, was Kindern Halt gibt und was Timotheus in seiner Kindheit erlebt hat. Da heißt es, Kinder brauchen Hoffnungsgeschichten, um Lebenszuversicht zu gewinnen. Sie haben ein Recht auf Zuversicht und Hoffnung. Kinder fragen direkt oder indirekt, was unserem Leben Halt und Hoffnung gibt. Da sollten wir ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben. Und sie fragen gerade dann, wenn die Welt durch Krieg und Terror aus den Fugen gerät. Mit den großartigen Geschichten der Bibel werden diese Fragen erzählend beantwortet. Damit haben uralte Geschichten immer aufs Neue ihre Bedeutung im gegenwärtigen Leben, heute. Gottes Wort ist ein Erzählbuch des Glaubens, lebensnah. Lassen Sie uns wieder das Erzählen entdecken. Und ein zweiter wichtiger Punkt aus diesem Vortrag, Kinder brauchen Vorbilder im Glauben. Timotheus hat sie gehabt in seiner Familie, diese Vorbilder. Gerade heute, denke ich, werden die echten, frommen Menschen sehr wichtig, die ihr Christsein bewusst leben. Wenn es sie nicht gibt, dann bleiben Kinder und Jugendliche mit ihren Lebensfragen, die immer auch Glaubensfragen sind, auf sich selber gestellt. Dann werden sie sich anderweitig bedienen. Und das wissen wir, der Supermarkt der Religionen bietet eine schillernde Vielfalt. Was sehen unsere Kinder und auch junge Leute bei ihren Familienangehörigen? Was sehen sie bei Ihnen, die Sie Familienangehörige sind? Sehen Sie Echtes? Oder hören Sie in frommen Häusern zwar viel Frommes, aber sehen können Sie es nicht? Erleben? Damit wird den Kinderherzen viel Schaden angerichtet, weil Kinder so ein feines Gespür für das Echte haben. Soweit aus diesem Vortrag. Eine umbetete Kindheit hatte Timotheus, denn wirklich glaubende Menschen sind betende Menschen, die alles mit dem Herrn besprechen. Denn wer kann denn besser raten in den Erziehungsfragen als der, der die Kinder geschenkt hat, gewollt hat, der sie gebildet hat im Mutterleib und der die Menschen ja geschaffen hat? Gott, der Schöpfer und Geber, hat die Gebrauchsanweisung für den Umgang mit der Gabe. Darum können Eltern und Großeltern, Lehrer und Erzieher nichts Besseres für sich selber und für die Kinder tun, als viel mit dem Herrn über sie reden. Das war nun das Geschenk, das ich entdeckt habe in der Kindheit und Jugendzeit des Timotheus. Und nun die Herausforderung des jungen Timotheus in seiner Kindheit und Jugendzeit. Aber ehe ich zur Herausforderung komme, singen wir das Lied 339. Jetzt war die Rede so vom Alltag, von unserem Leben im Alltag. Darum dieses Lied 339. Wie kann ich denn wissen, was Herausforderungen waren im Leben des Timotheus? Die Herausforderungen des Lebens werden ja auch den umbeteten Kindern nicht erspart. Eltern, die ihre Kinder lieben, würden ihnen gerne alles ersparen, was schwer erscheint, aber die Herausforderungen sind wichtig zum Wachsen und Reifen. Und da ist es gut, betend begleitet zu sein dabei. Was war in der Kindheit und Jugendzeit für Timotheus ganz gewiss eine Herausforderung? Timotheus war der Sohn einer jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Griechen hatten ganz andere Werte als die Juden. Und man kann sich denken, dass auch sein Vater das, was ihm wichtig und wertvoll erschien, gerne an den Sohn weitergeben wollte. Die Familie war eine kulturell und religiös gemischte Familie. Das bringt Konflikte mit sich, keine Frage. Denn es kamen hier in den Eltern des Timotheus zwei Welten zusammen. Den Juden waren solche Mischehen eigentlich verboten, aber in der Diaspora, also wo die Juden sehr in der Minderheit sind, da geschah es dann einfach trotzdem. Was Timotheus wohl alles mitbekommen hat von der Verschiedenheit der Eltern, die ja nicht am gleichen Strang ziehen konnten, wir wissen es nicht. Aber ganz gewiss hat er es mitbekommen. Und wenn er in einem bestimmten Alter als junger Mensch begonnen hat, sich mit den verschiedenen Weltanschauungen auseinanderzusetzen, die er in seiner nächsten Umgebung hatte, in der Familie und in seinem Umfeld, dann konnte ihn in der griechischen Denkweise schon auch einiges beeindrucken und faszinieren. Das konnte man nicht alles als schlecht abtun, weil es nicht jüdisch war. Ich habe im Lexikon nachgeschlagen, viele Seiten lang wird berichtet über die Kunst der Griechen, über ihre Dichtung, über ihre Philosophie, über ihre Religion. Das war alles sehr beeindruckend, gerade für einen jungen Menschen, der noch auf der Suche ist nach seinem Weg. Dass auch die Griechen eine Religion hatten, aber eben eine ganz andere als die Juden, das machte es nicht leicht für Timotheus, seinen Weg zu finden. Und die beiden Frauen werden das gesehen haben, die Mutter und die Großmutter. Alle Schwankungen in seiner Haltung werden sie mit Bangen beobachtet haben und sie haben gebetet. Auch junge Menschen unserer Zeit müssen sich entscheiden, denn sie haben unzählige Möglichkeiten, ihr Leben zu leben, ihre Freizeit zu gestalten. Und doch haben sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gab zur Zeit des Timotheus nur zwei Wege zur Auswahl und auch heute gibt es nur diese zwei Wege, mit Jesus oder ohne ihn. Aber bis ein junger Mensch so weit ist und das erkennt. Manche jungen Leute sind sehr umgetrieben und wie gut, wenn sie dann umbetete junge Leute sind. Es mag für Eltern und Großeltern manchmal aussehen, als wäre alles Beten umsonst. Aber gerade dann ist es wichtig, weiter zu beten. Timotheus war orientiert über den Weg des Glaubens. Von Kindheit auf kennst du die Heilige Schrift, die dich unterwiesen hat zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Das Wort Gottes zeigt den Weg zum Leben. Wer ihn sucht, kann ihn finden im Wort Gottes. Jesus ist der Weg. Trotz seiner frommen Mutter und Großmutter hat Timotheus noch das Wichtigste gefehlt. Damals, als Paulus dann zum ersten Mal nach Lystra kam. Es hat ihm das noch gefehlt, was Jesus in jenem Nachtgespräch zu einem frommen Mann sagte, du musst von Neuem geboren werden. Johannes 3, Vers 5. Timotheus wurde dann ein Nachfolger von Jesus Christus. Er hat die Entscheidung getroffen, die wichtigste Entscheidung seines Lebens, die auch über die Ewigkeit entscheidet. Und er wurde ein wichtiger und sehr geschätzter Mitarbeiter von Paulus. Ehe ich jetzt zum dritten Teil komme, singen wir das Lied 383. Wohl denen, die da wandeln. Da heißt es in einer Strophe, dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich. 383. Ich habe einen dritten Teil und dazu lese ich noch einmal Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Drittens eine klare Aussage, nicht nur für Timotheus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Beachten Sie wieder das kleine Wort alle. Alle Schrift, ohne Ausnahme. Darum, weil sie Wort Gottes ist, ist die ganze Bibel wahr. Wir haben es vorhin gesagt. Dazu lese ich noch das Wort des Petrus, das er zu diesem Thema sagt. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. 1. Petrus 1, 21. Und da habe ich mich gefreut, dass in Zeit mit Gott am 9. Januar zu lesen war, die ganze Schrift ist vom Heiligen Geist eingegeben und damit von Gott selber. Wörtlich übersetzt heißt es, die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Der Begriff gehaucht ist im griechischen Text dasselbe Wort, wie es für den Heiligen Geist, für den Geist Gottes gebraucht wird. So haben wir allen Grund, dem Wort Gottes von A bis Z zu vertrauen und in der Bibel fleißig zu forschen. Nicht zu forschen, was wahr sein könnte und was nicht. Nicht zu forschen, was hinzugefügt worden ist von Menschen oder nicht. Darum geht es nicht, um dieses Forschen. In der Bibel fleißig zu forschen, weil die ganze Bibel Wort Gottes ist. Wort Gottes an uns. Gottes Wort ist ein heiliges Wort, das für heute und morgen und in Ewigkeit besteht. Gott selber hat dafür gesorgt, dass sein Wort, so wie er es wollte, niedergeschrieben wurde. Zwar von Menschen, aber die waren dabei geleitet vom Heiligen Geist. So hat Gott uns alles mitgeteilt, was für uns als Menschen wichtig ist zu wissen. Pfarrer Grünzweig sagt, wir dürfen das Vertrauen haben, dass Gott in seiner väterlichen Fürsorge für so viele Generationen bis zu dem Tag Jesu Christi der Schrift die Gestalt schenkte, die für uns nötig, hilfreich, heilsam ist, sodass unser Gang fest sein kann durch sein Wort. Wir können es mit unserem kleinen menschlichen Verstand nicht erklären. Ich kann es nicht erklären, auf welche Weise Gott seine Knechte bei der Abfassung der Heiligen Schrift gebraucht hat. Aber wir können sein Wirken anerkennen, dass er Menschen gebraucht hat, sein Wort zu schreiben. Beim Vergleich der biblischen Bücher entdecken wir ja Unterschiede in der Ausdrucksweise. Und darin wird sehr deutlich, dass die Schreiber keine Roboter waren. Die waren nicht von Gott gleichgeschaltet worden. Wir sehen ihren persönlichen Stil. Ein Lukas hatte eine andere Art zu schreiben als ein Johannes und Paulus. Und trotzdem war ihnen nicht selber überlassen, was sie schrieben. Die Bibel ist Gottes Wort von A bis Z. Ausnahmsweise habe ich heute noch einen vierten Teil. Und da geht es nun noch um den göttlichen TÜV, nicht nur für Timotheus. Ich fand in unserem Text den göttlichen TÜV. TÜV, das ist ja eine Abkürzung, Technischer Überwachungsverein. Warum ist es Vorschrift, mit dem Auto zum TÜV zu gehen? Diese regelmäßige Kontrolle, die bewahrt vor bösen Überraschungen. Eine böse Überraschung wäre, wenn das Auto, ohne dass man es bemerkt hat, eines Tages in einem üblen Zustand wäre und dass es zu einer Panne oder gar zu einem Unfall kommen würde mit bösen Folgen. Bei Ulrich Parzani fand ich, dass er schreibt, in meinem Auto hängt ein Zettel, der mir sagt, wann ich zum nächsten Öl wechseln muss. Das ist ein wichtiger Termin, den darf ich nicht verpassen. Und dann sagt er, Gott will Inspektion in unserem Leben machen. Bitte den Termin notieren. Das sind die festen Zeiten, in denen wir in seinem Wort lesen und ihn reden lassen. Wer ohne Inspektion Gottes fährt, der läuft schnell heiß, der leiert aus, der wird wackelig, verschleißt schnell, zerstört sich selber. Also bitte notieren. Zeit für Gott, Zeit für Gottes Inspektion. Das ist ja auch der Sinn des Sonntags, soweit Ulrich Parzani. Und was Paulus an Timotheus in Vers 16 schreibt, könnte man den göttlichen TÜV nennen. Ich lese diesen Vers noch einmal, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Da hat jemand diese Aufzählung, vier Dinge sind ja genannt, wozu die Schrift gut und wichtig ist, und da hat jemand diese Aufzählung etwas frei, aber sehr hilfreich übersetzt. Da lese ich noch einmal, wie es in meiner Elberfelder Bibel steht, und dann die freie Übertragung jeweils dazu. Die Schrift ist nützlich zur Lehre. Wir werden informiert. Zur Überführung, wir werden korrigiert. Zur Zurechtweisung, wir werden renoviert. Und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, wir werden mobilisiert. Also, ich habe mir da mal an den Rand geschrieben, ich werde informiert, korrigiert, renoviert und mobilisiert. Das Erste, die Schrift ist nützlich zur Lehre. Also wir werden informiert. Lassen Sie mich beim Beispiel des Autos bleiben, nachdem ich jetzt schon vom TÜV geredet habe. Es gibt für jedes Auto eine Gebrauchsanleitung. Da erfahren wir, was wir wissen müssen für den Gebrauch des Autos. Und wir erfahren im Wort Gottes, was wir wissen müssen für unser Leben. Aber das Wort Gottes ist natürlich viel umfassender als eine Gebrauchsanleitung für einen Gebrauchsgegenstand. Gott hat uns viel Vertrauen geschenkt. Denn durch das Lesen des Wortes Gottes erfahren wir, mit Gott zu denken. Es erscheint mir zu gewagt, zu sagen, wie Gott zu denken. Das können wir nicht. Aber wir können durch die Beschäftigung mit seinem Wort lernen, mit Gott zu denken. Ist das nicht gewaltig und wunderbar? Seine Pläne zu verstehen. Ich habe mich vor einiger Zeit mit dem Heilsplan Gottes beschäftigt, mit dem, was er unternommen hat, damit wir heil werden können. Und diesen Plan und was es ihn gekostet hat, teilt er uns mit in seinem Wort. Da lässt er uns teilhaben, weil es für unser Leben wichtig ist. Wir bekommen im Wort Gottes den Durchblick durch die Geschichte Gottes mit dieser Menschheit. Angefangen vom Paradies und Sündenfall, bis zu Gottes Tun in Jesus am Kreuz und weiter. Wir werden informiert. Das Wort Gottes ist nützlich zur Lehre, heißt im Text. Wir werden informiert. Das Zweite. Es ist doch so, dass wir beim Autofahren hellhörig sind. Ist alles in Ordnung? Wenn ein rotes Licht aufleuchtet, ist etwas nicht in Ordnung. Das bringt den Fahrer dann etwas in Bedrängnis. Das können wir nicht unbeachtet lassen, der Schaden würde größer werden. Die Schrift will uns überführen. Sie will die Schäden bewusst machen. Leuchtet nicht auch manchmal beim Hören des Wortes Gottes oder beim Lesen ein rotes Lämpchen auf? Kennen Sie das? Also Sie merken, da ist bei mir etwas nicht in Ordnung. Wir werden korrigiert. Jemand sagt, darum gehen viele Menschen der Bibel und der Verkündigung des Wortes Gottes aus dem Weg. Sie ahnen, dass Gottes Wort sie nicht lassen will, wie sie sind. Denn das Wort Gottes, wenn das Wort Gottes Maßstab für mich ist und ich mein Verhalten daran messe, dann wird deutlich, immer wieder, was nicht recht ist. Dann merke ich, wie sehr ich die Vergebung brauche und dann bin ich froh, dass es Vergebung gibt. Das heißt ja, jeder Schaden, den ich entdecke, jede Unordnung ist heilbar. Was für eine wunderbare Tatsache. Wir haben ja manchmal den fatalen Wunsch in uns, alles zu beschönigen, halb so schlimm. Aber der Spiegel des Wortes Gottes will mir zeigen, wie wenig schön das ist, was Sünde heißt und was die Bibel auch ganz klar so benennt. Und das Wort Gottes zeigt uns dann auch den Heiland der Sünder. Darum ist der Schaden heilbar. Und wie gut, dass Jesus sagt, und wer zu mir kommt, und wäre es noch so hässlich, was er zu bringen hat und zu sagen hat, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 8, 37. Wie gut ist es, dass wir korrigiert werden. Überführt, heißt es in der Elberfelder. Wir werden korrigiert. Und das Dritte, wie gut, dass es eine Autowerkstatt gibt mit Fachleuten. Die können bestätigen, nicht nur, dass etwas nicht in Ordnung ist, sie können den Schaden reparieren. Und nun wieder zum Wort Gottes. Das Wort Gottes will uns zurechtweisen, zurechtbringen, renovieren. Renovierung ist Wiederherstellung. Und ich denke, jeder von uns hat es schon oft in seinem Christenleben erlebt, diese Wiederherstellung. Durch das Bekenntnis der Sünde, durch den Zuspruch der Vergebung, durch die Gewissheit, dass der Schaden geheilt ist. Wiederhergestellt sind wir dann. Und wie gut, dass es das gibt. Zurechtweisen, darin steckt ja das Wort zurechtkommen. Was die Sünde beschädigt in unserem Leben, muss nicht beschädigt bleiben. Durch das Wort Gottes geschieht Wiederherstellung, damit man den rechten Weg weitergehen kann. Es liegt also nicht nur, das Wort Gottes legt nicht nur den Finger auf die Sünde und auf das Versagen, sondern es zeigt, wie es danach weitergehen kann, wiederhergestellt können wir weitergehen. Und Schwester Renate hat nach vorhin dieses Wort auch gelesen aus Psalm 119. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also wie gut, wir werden renoviert, zurechtgebracht. Und noch das Vierte, wenn der Autofahrer die Werkstatt verlässt, ist er froh über das wiederhergestellte Auto, über das reparierte und über die Anweisungen, worauf er in Zukunft vielleicht mehr achten muss. Und er verspricht, regelmäßig zur Kontrolle zu kommen. Das hat er vielleicht ein wenig vernachlässigt. Und das Wort Gottes, es unterweist in der Gerechtigkeit. Es liegt uns nicht im Unklaren, was wichtig ist zum Weitergehen. Im Wort erfahre ich, was ich wissen muss für meine Beziehung zum Herrn. Im Wort erfahre ich auch, was meine Aufgabe ist und meine Verantwortung auch anderen gegenüber. Ich werde durch das Wort Gottes mobilisiert, auf den Weg gebracht, ermutigt, den Weg zu gehen. Im Text heißt es, unterwiesen in der Gerechtigkeit. Das Wort Gottes sagt uns, wie es recht weitergehen kann. Wir werden mobil gemacht, mobilisiert zum Weitergehen. Und dann wird am Ende unseres Abschnitts als ein Ziel noch genannt, damit der Mensch Gottes richtig ist. Ich habe mir da dazu geschrieben, etwas Ganzes, für jedes gute Werk ausgerüstet. Da könnte jetzt ein Missverständnis entstehen. Der Mensch Gottes ist nicht der perfekte Mensch. Das werden wir nie sein. Aber Menschen können wir sein, in denen Gottes Wort viel Raum hat und damit der Herr selber. Menschen wollen wir sein, die sich informieren lassen, korrigieren lassen, renovieren lassen und mobilisieren. Ich wünsche Ihnen viel Freude am Wort Gottes. Und nun beten wir noch. Und angeboten, Herr, wo wären wir, wenn wir es nicht immer wieder in Anspruch nehmen würden, dass es Vergebung gibt, dass es Heilung gibt? Wo wären wir, Herr, wenn wir nicht immer wieder in Anspruch nehmen würden, dass du uns den Weg zeigst? Das hast du versprochen und das tust du auch. Herr, wo wären wir ohne dich und ohne dein Wort? Wir möchten dir jetzt einfach von ganzem Herzen danken, dass wir jetzt weitergehen dürfen, dass wir uns von dir immer wieder zurechtbringen lassen dürfen, auch immer wieder auf den Weg gestellt wissen dürfen. Herr, wir danken dir für allen Dienst, den du uns tust, du großer, allmächtiger Gott, uns kleinen Menschen, die dir auch manchmal viel Kummer bereiten. Wir danken dir für alle Vergebung, für alle Treue, für alle Gnade. Und wir bitten dich jetzt, Herr, für deine ganze Gemeinde weltweit. Herr, du siehst besonders die, die nur ganz heimlich dein Wort lesen dürfen. Lass es ihnen immer wieder im Herzen wach sein, dass sie beschenkt sind dadurch. Und wir bitten die, Herr, die, weil sie dein Wort und dich lieben, eingesperrt sind, leiden. Herr, danke, dass wir für sie beten können. Und wir beten, Herr, dass du sie stärkst und ermutigst durch Worte, die zu ihnen kommen von dir. Wir danken dir, Herr, dass du der Herr bist über deine Gemeinde weltweit. Und danke, dass du auch der Herr unseres Lebens bist. Und du willst es immer mehr werden. Wir danken dir, dass du da viel Geduld hast. Amen. Dann gibt es ja in unserem Buch noch ein Lied, wo es um das Wort Gottes geht, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. 425, das singen wir noch. Jetzt habe ich viel geredet, aber denken Sie nicht, dass das alles war. Ich habe noch einiges zu sagen. Gott macht es gut. Lieder gesungen von Jörg Streng, neue Lieder zur Bibel. Gesungen von Jörg Streng können Sie hören am 12.02. im Evangelischen Gemeindehaus in Eidlingen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Und eine Anmeldung ist erwünscht. Solche Flyer liegen draußen zum Mitnehmen und es ist auch ein Plakat draußen an der Fensterscheibe. Dann sind Sie herzlich eingeladen, als Tagesgast an unserer theologischen Woche teilzunehmen, vom 29.02. bis 4.03. hier in diesem Saal. Auch da gibt es draußen Flyer. Aber ich möchte Ihnen doch noch etwas sagen zum Thema. Also es geht um Gleichnisse Jesu. Was und wie ist das Reich Gottes? Mit Professor Dr. Gerhard Mayer und Dr. Clemens Hägele aus dem Bengelhaus. Dann sind die Nachmittage auch wert, besucht zu werden. Und ich habe mir schon gedacht, ich würde am liebsten vom Schwarzwald herfahren, wenn ich das so lese. Montag und Dienstag Nachmittag Pfarrerin Maike Sachs. Mittwochnachmittag Pfarrer Ulrich Parzani und am Donnerstagnachmittag Direktor Stefan Herrmann, Gleichnisse im neuen Bildungsplan, Wege für den Unterricht. Also, lockt Sie das nicht sehr? Mich wird es sehr locken. Also, nehmen Sie draußen Flyer mit, dieses und dieses. Und dann soll ich noch sagen, am 5.2. um 20 Uhr, also das ist nur ein bisschen weit entfernt von uns, aber ich bin ja ganz brav und sage, was ich sagen muss. Bitte? Ja, das ist nächste Woche, am nächsten Freitag. Ich meine nicht weit entfernt vom Termin, sondern von der Strecke, das ist nämlich in Denkendorf. Also, am 5.2. nächsten Freitag, um 20 Uhr liest unsere Schwester Heidemarie Führer im CVAD-Haus in Denkendorf aus dem neuen Buch über unsere Gründerin Christa von Fieban, die Frau, die in kein Schema passt. Also 20 Uhr, CVJM-Haus in Denkendorf, falls jemand dort wohnt oder gerne dorthin geht. Habe ich es jetzt ausgerichtet. Und wir laden auch immer wieder ein zum Mittwochkreis. Jeden Mittwoch, 19.45 Uhr, im Mittwochkreis ist die Bibel in der Mitte. Und der Mittwochkreis trifft sich in der Sonnenbergstraße Nummer 23 in Eidlingen. Mittwochs, 19.45 Uhr. Dann lade ich Sie noch herzlich ein zur Bibelstunde am nächsten Sonntag mit Schwester Brigitte Schweda. Sonst weiß ich nichts mehr, aber doch, wir bitten noch um den Segen. Unseren Ausgang segne Gott, unseren Eingang gleichermaßen. Segne unser täglich Brot, segne unser Tun und Lassen. Segne uns mit selgem Sterben und mach uns zu Himmelserben. Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg, eine gute Woche, und mein Blatt ist auch schon fast getrocknet hier.